Also ich habe voll viele Patientinnen, die sagen, ach, da muss man halt durch. Ja? Oder das, ja, dann zwickt es halt mal ein bisschen. Und ich hier so, da gehen so, na, auf keinen Fall. Also Sex soll nicht wehtun und man soll auch keinen Sex haben, nur weil es dazugehört. Also das ist ja nicht Sinn des Ganzen.
Heute ist das für mich guter Sex, in 10 Jahren, übermorgen. In ein paar Wochen ist es was anderes.
Die Tiefe, die emotionale Tiefe kommt sicher nicht beim One-Night-Stand, das muss ich auch ganz klar, sondern die kommt nur in einer Partnerschaft.
Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit. Ihr kennt's mich, auf Augenhöhe, ehrlich, persönlich, informativ und immer mit tollen Expertinnen an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Mach's dir bequem, los geht's.
Let's talk about sex. Baby, da hat es ja ein Liedl früher gegeben, das habe ich immer gesungen und ich habe immer eine relativ große Klappe gehabt, war aber, und das können wahrscheinlich der ein oder andere bestätigen, mit denen ich mich immer vergnügt habe, jetzt nicht die Obergranaten, weil ich natürlich immer zerdacht habe, aber das ist meine Generation, die da schon noch ein bisschen anders aufgewachsen ist, erstens einmal nicht drüber zu sprechen, sich zu fügen, vielleicht einmal nicht auszusprechen, das wünsche ich mir oder das will ich. Und zum Glück hat sich da sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass man da einfach auch offener mit dem Thema umgeht. Und wie wir damals mit DM gebrainstormt haben, welche Themen wollen wir dabei haben, habe ich gesagt, wir müssen über Sex reden, unbedingt. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, über Sex reden ja, aber nicht nur ich, weil ich bin da halt sowieso nur der Moderator, sondern auch mit Damen, die Erfahrung haben, vielleicht noch kurz oder überhaupt erst jetzt beginnen, Erfahrungen zu sammeln, keine Ahnung. Und deshalb haben wir heute, und eine Expertin haben wir da, weil natürlich, wir brauchen immer die Gescheitheit auch. Das ist ja ganz, ganz klar. Deshalb freut es mich sehr, dass meine tolle Runde sind, nämlich die Miriam, 38 Jahre, Gynäkologin und Sexualmedizinerin. Das, da möchte ich dann auf jeden Fall mehr wissen. Aus Oberösterreich angereist. Herzlich willkommen in der Runde, Miriam.
Dankeschön.
Dann haben wir die Nina da. Die Nina ist 51. Es war uns auch wichtig, dass wir jemanden da haben, der über 50 ist, Ü50, weil, ich komme später noch dazu, warum. Es war mir auch wichtig, dass wir das machen. Und dann haben wir noch die Sophie da, die Mitte 20 ist. Und da ist ja die Sexualität auch nochmal eine ganz andere. Ich freue mich extrem, dass ihr euch dem annimmt. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr mutig. Wir haben es jetzt auch nicht, wir haben uns nicht überschwemmt mit, wie sagt man, Anfragen oder E-Mails, wie ich aufgerufen habe, aber umso cooler ist, dass es dann ausgegangen ist, weil das ist schon ein Thema, das immer noch ein Tabuthema ist. Und wir sind ja da im Zuge des Frauengesundheitspodcasts, dass wir eben enttabuisieren, geiles Wort, bin ich voll dahinter und deshalb danke, dass ihr da seid, es freut mich sehr. Wir sprechen über Sex natürlich und jetzt frage ich natürlich gleich einmal die Jüngste in der Runde, liebe Sophie, was bedeutet für dich guter Sex? Hosen runter.
Ja, zuerst mal danke, dass ich da sein darf. Ich finde das Thema ganz wichtig. Ist ja nach wie vor ein Tabuthema, nicht nur früher, sondern auch jetzt noch. Und ich finde es ganz wichtig, dass man der Frage, was ist guter Sex für mich, viel Raum gibt und auch Aufmerksamkeit schenkt. Und immer wieder, also ist ja nicht so, als würde sich das nicht dynamisch verändern, sondern es ist so, heute ist das für mich guter Sex, in 10 Jahren, übermorgen. In ein paar Wochen ist es was anderes. Und wenn ich mir die Frage stelle, was ist für mich guter Sex, dann ist es, wenn ich mich nicht von mir selbst beobachtet fühle und ganz im Moment bin. Mhm. Wenn ich innerlich da bin und nicht nur körperlich und mein Gegenüber auch. Da geht es um emotionale Verbindung, um Nähe. Und das ist so ein komplexes Thema. Was ist denn eigentlich gut für mich? Und was meine ich zum Beispiel mit, wenn ich mich nicht von mir selbst beobachtet fühle? Da sind wir gleich bei einem sehr tiefen Thema und komplexen Thema, weil das sind Selbstzweifel. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr denke, hey, ist mein Bauch jetzt irgendwie komisch oder ist mein Fuß, steht der irgendwie komisch weg? Und also wenn es nicht um Performance geht, sondern um Dasein. Und das ist ja gar nicht so einfach.
Nein, überhaupt nicht. Und es klingt auch sehr erwachsen von dir mit 23 Jahren, dass du so reflektiert bist. Ich war das definitiv einmal nicht, dass ich es auch zugegeben habe. Ich sage, das sind Issues. Jetzt will ich aber eine vielleicht nicht so geskriptete, überlegte Antwort. Du wirst ja hoffentlich manchmal in Vogel auf Furt gehen und mit einem heimgehen und dann denkst du vielleicht gar nicht an sowas. Ist da jetzt eine Emotion da oder keine Ahnung was? Was tust du dann? Wenn das jetzt ein klassischer One-Night-Stand ist, dann hast du ja gar nicht diesen Raum, also ich gehe jetzt nur von mir aus, wie das bei mir war, ich habe nicht viel gehabt, was eigentlich echt deppert ist. In Wahrheit, wenn man so ja trotzdem leben, da kommen wir dann vielleicht dann auch nochmal zu einem Vorurteil, nämlich wenn wir Frauen uns ausleben, sagen wir gleich mal eh schon wissen was, und wenn Männer das machen, sind es eigentlich die Hürden. Das ist eh schon wieder sau unfair, aber ich hätte es viel mehr machen sollen, ich rate es immer jedem jungen Menschen, schmuss viel, top die aus. Wenn du jetzt einen One-Night-Stand hast, wie machst du es da? Weil du hast jetzt sehr viel von dieser tiefen Ebene gesprochen und oft einmal geht sich das aber nicht aus in der kurzen Zeit.
Da ist man ja in the heat of the moment.
Okay, also da geht's dann ist ja das eh die tiefere Ebene.
Da geht es ja schon um eine, also beim One-Night-Stand, das ist ja schon eine Spielerei und das ist, da bist du in der Emotion. Da vergisst du ja sowieso alles.
Ist ja das dann wurscht, wenn du ein bisschen am Bauch hast oder so? Ich sage jetzt irgendwas, du hast keinen Bauch. Für alle, die zusehen, sie schaut blendend aus, schaut auf YouTube vorbei. Das kann ich euch raten. Bist du übrigens Single?
Ja.
Jawohl! Also noch mehr Grund, sie schaut richtig gut aus. Aber was ist jetzt wirklich, wenn du, keine Ahnung, denkst du nie an sowas? Nein, das ist sehr, sehr schön ausgeführt, aber ich denke mir nicht immer, habe ich so viel Zeit.
Also ich bin ja auch ein Mensch. Also natürlich denkt man dann drüber nach. Und es ist auch ganz wichtig, ich finde den Druck rauszunehmen, und ich gehe schon wieder in eine Tiefe, aber man spürt sich nicht immer gut. Und man hat nicht immer idealen Sex. Und ich finde gerade, wenn man jetzt denkt, ich bin 25 übrigens,
was habe ich gesagt? 23. Ich habe die jünger gemacht. Egal. Ich freue mich immer, wenn sie mich jünger machen.
Egal.
Das kommt ja später.
Man weiß ja nicht von Anfang an, was ist gut für mich. Man muss ja auch erst mal die Grenzen austesten. Dann kann es auch mal sein, dass der One-Night-Stand nicht gut ist.
Mhm. Ist auch wichtig, glaube ich.
Es ist, glaube ich, auch wichtig. Und ja, also ich bin auch dafür, dass man Erfahrungen sammelt. Weil so kann man definieren, was passt eigentlich für mich und was passt nicht.
Da holen wir jetzt die Nina ins Boot, denn die Nina ist junge 51 Jahre und du hast natürlich, da ist das Doppelte quasi am Buckel wie die Sophie. Wenn sie jetzt spricht von Emotionen, wenn sie spricht, sich wohlfühlen, hat es bei dir einen Moment gegeben, wo du gewusst hast, okay, jetzt bin ich mehr bei mir, jetzt. Erstens mal hast du die ausgelebt, das ist die erste Frage, weil unsere Generation ist eine andere. Oft einmal hat die ältere Generation, ich mache das jetzt bewusst unter Anführungszeichen, ich tue mich da in die Klammer rein, uns ist ja vorgelebt worden, am besten früher heiraten, früher setteln, gar nicht einmal so viel ausleben. Ausleben ist eh schon wissen, der Ruf, der einhergeht. Wie war das bei dir? Hast du die ausgelebt? Und B, hat es irgendwann, oder zweite Frage, hat es irgendwann in einem Moment gegeben, wo du gewusst hast, okay, jetzt bin ich bei mir, jetzt weiß ich ja, was mir taugt und noch viel wichtiger, was mir nicht taugt?
Gut, ich muss ganz ehrlich eins einmal sagen, ich habe mir jetzt da gar keine Antworten überlegt, weil ich ja nicht gewusst habe, was für Frauen kommen. Also ich sage das jetzt einfach so, was mir dazu einfällt.
Finde ich super.
Das ist jetzt einmal, und das klingt jetzt wahrscheinlich nicht so tiefgreifend und so weiter, aber für mich ist das Wesentliche, ich sage, dass man es genießen kann. In welcher Form dann auch immer, fallen lassen und genießen. Das hat natürlich es hat immer verschiedene Aspekte, das Ganze, wenn du sagst, zu einem klassischen One-Night-Stand. Und ja, ich habe mich sehr gut ausgelebt, also ich konnte mich dahingehend jetzt natürlich nicht beklagen. Das ist jetzt einmal die eine Geschichte und ich glaube, dass das aber ganz wichtig ist für die Selbstfindung. Dass man einfach, wie du sagst, dass man merkt, man weiß, was einem taugt und vor allen Dingen, was taugt einem nicht. Und die Tiefe, die emotionale Tiefe kommt sicher nicht beim One-Night-Stand, das muss ich auch ganz klar, sondern die kommt nur in einer Partnerschaft, wenn du wirklich sagst, man redet miteinander und man versteht sich dann wirklich blind und der andere weiß schon ganz genau, wenn man so schaut, so tut, wie auch immer, dann wünscht man sich jetzt genau dieses oder jenes. Das funktioniert beim One-Night-Stand natürlich nicht. Und ich glaube aber, es ist auch ganz wichtig, dass man sich selber und seinen eigenen Körper gut kennt. Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich immer sage, so wie es früher immer geheißen hat, alle möglichen Sprüche haben es die Burschen früher gesagt, vom Masturbieren wirst blind und dieses und jenes, also diese ganzen furchtbaren Vorurteile und Märchen. Und ich glaube, das ist schon noch gerade, ich sage jetzt einmal, in der älteren und vielleicht nur älteren Generation, als jetzt ich bin, schon noch ein bisschen verhaftet. Jeder weiß natürlich, dass man davon nicht blind wird, aber es ist, um Gottes Willen, das ist ja voll peinlich und das darf man nicht und das ist ja unmoralisch und so, also passt nicht zusammen.
Ich finde da oft, was du jetzt gerade angesprochen hast, das noch arg, wenn man darüber spricht, da unter Frauen, wie viel Leute, wenn ich frage, ja, hast du keinen Vibrator daheim oder ein Satisfyer Pro und dann macht man halt, und dann sagen echt noch viele Frauen nein. Wo ich sage, hey, du verdurst, du hast ja selber, das ist ja das Einfachste auf der Welt, so schön, wenn man mit sich selbst ist und sagt, man probiert das aus und viele Frauen schauen sich dann auch. Und das ist ja auch eine veraltete Denke, wo man sagt, okay, in dem Podcast können wir jetzt einmal die ganzen Stigmas von früher vom Tisch kehren. Denn da ist überhaupt nichts verwerflich dran. Und ich glaube, du mit 51, wir sind da ein bisschen anders schon aufgewachsen. Ich bin froh, ich habe auch lang gebraucht. Ich habe mich lang geschammt, weil man gedacht habe, so wie steht man nicht zu. Wo man denkt so, was? Wer sagt das? Aber das ist halt die Denke, die wir so mitgekriegt haben. Wie du auch gesagt hast, wenn die Burma das gesagt haben oder was man halt so liest. Weißt, ich bin mit der Bravo aufgewachsen. Ich glaube, jetzt sind das da drinnen war schon wahrscheinlich, aber ich habe mir gar nicht hinschauen traut. Und ich glaube, da muss ganz viel Aufklärungsarbeit stattfinden, auch in unserer Generation oder auch dann bei dir, dass da einfach viel, viel lockerer damit umgegangen wird. Bist du in einer fixen Partnerschaft, Nina?
Nein.
Warst du?
Ja, ja.
Das warst du?
Zeit, ja, ja.
Okay.
Lange Zeit. Und das ist einfach grundsätzlich, denke ich mir, wenn ich selber nicht einmal weiß, was mir gut tut und was ich gerne mag, wie soll ich das von einem anderen erwarten, dass der das jetzt riechen kann? Der kann das. Das sind dann so Erwartungshaltungen an einen Partner, die der gar nicht einmal theoretisch erfüllen kann. Wie soll er das erfüllen können, wenn ich selber nicht einmal weiß, was ich will und was mir Spaß macht? Das ist dann oft so. Und dann kommt der große Frust und das große Heulen und Zähneknirschen, wenn man sagt, nein, lieber nicht, weil und ich habe Migräne und ich habe Kopfweh und ich bin müde und dieses und jenes. Und dann flüchten sie, glaube ich, fühlen diese klassischen Ausreden und dann geht es halt irgendwo, glaube ich, halt schon ein bisschen bergab. Gesamt.
Miriam, du sagst jetzt, du hast die Ausreden angesprochen, dieses Nicht-Zufrieden-Sein. Du mit deiner Erfahrung auch, und ich weiß, du sprichst auch mit ganz vielen Menschen, vor allem Frauen offensichtlich, gibst du irgendwie so den Tipp, wo du sagst, neben Kommunikation, ich glaube, das ist wirklich in einer Ehe, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, das absolute A und O, wenn es um das Thema Sexualität geht.
Ja, aber die Kommunikation, das so wie du auch schon gesagt hast, beginnt ja bei uns selber. Wenn ich noch nicht mal mein Genital benennen kann, ja, wenn ich damit schon Probleme habe oder mich berühren kann, wie soll ich es denn jemand anderem mitteilen können? Und das ist etwas, das lernt man. Ja, das ist ja, das beginnt schon bei den Eltern. Also haben die das richtig benannt? Ne? Also habe ich kleine Kinder und habe da gesagt, Mama, das ist deine Mumu. Ja, oder in jedem Buch steht irgendwie drin, das ist die Scheide. Dabei ist die Vulva, die da gezeigt ist. Wie sollen wir dann das richtig benennen können, wenn es uns nie richtig beigebracht worden
ist? Jetzt warte mal. Wenn ich gelesen habe als Kind, die Scheide ist die Scheide, dann ist es die Vulva. Das ist nicht die Scheide.
Genau.
Was ist die
in die Vagina wäre die Scheide übersetzt. Die Vulva ist quasi, sind die Schamlippen und so. Und das ist halt schon, es beginnt ja quasi schon bei der sexuellen Aufklärung. Und wenn wir jetzt allein sehen, ich habe euch ja zugehört und ihr habt alle über die One-Night-Stands berichtet, ja. Das ist nicht die Art, wie wir unsere Erfahrungen sammeln sollen. Wenn du das so cool sagst, jeder soll das machen. Du kannst auch mit einer Person all diese Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das müssen wir hier auch nochmal
irgendwie schön, dass du das sagst, Miriam. Sehr, sehr schön. Ja. Entschuldigung, ich würde dir gar nicht unterbrechen. Ich will nur einen Satz dazu sagen. Ich bin halt ein Mensch, ich liebe Erfahrungen und ich finde das wichtig. Mhm. Aber es ist voll schön, dass du das sagst, weil ich kenne ganz viele Mädels, Frauen in meinem Umfeld, die seit sie 16 sind mit ihren PartnerInnen zusammen sind. Und oft wird das ein bisschen belächelt, weil dann wird dann gesagt so oder auch so dieses Thema Affäre, Nicht-Affäre, du brauchst das, aber du kannst und du hast es jetzt gerade gesagt und das finde ich so ein schöner Ding und das ist auch gut, dass du mir das sagst, weil ich bin dann immer die, ja, der tut gleich und lebt die aus und scheiß auf die Regeln und was uns gesagt worden ist. Aber wie schön ist dieser Ansatz? Vielleicht kannst du noch ein bisschen drüber erzählen und berichten.
Naja, da gab es sogar Studien zu, die gezeigt haben, dass Leute, die in einer festen Partnerschaft sind, viel häufiger Sex haben als die Leute, die auf Tinder sind. Also ganz neuere Studien. Und das hat mich dann auch zum Denken gebracht. Ich dachte halt auch immer, ja, alle müssen sich ausprobieren. Ne? Ich habe ja die Sexualmedizin-Ausbildung, da musst du ja auch viel Selbsterfahrung machen und dann reden da alle Ärzte irgendwie über ihre Erfahrungen. Ja, die sie so gemacht haben. Du stellst dich dann ja auch in Frage, ja, hättest du das noch ausprobieren müssen oder nicht? Und da sieht man, dass die erfüllte Sexualität halt nichts damit zu tun hat, mit dem, was ich ausprobiert habe, sondern mit dem, dass ich weiß, was mir gut tut. Mhm. Und das beginnt halt mit der Beziehung mit mir selber und nicht mit dem anderen Menschen, der mir gegenüber ist. Und die Sexualität kann ja, also das, was mit dem einen Partner Spaß gemacht hat oder der Partnerin, heißt nicht, dass es mit dem nächsten genauso geil ist. Ja, also das muss man halt einmal so sagen. Und das ist so individuell. Und das kann sogar sein, weil du gesagt hast, dann ist man so eingespieltes Team. Ne? Die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht mit den Paaren, die ich begleite, sondern das, was an dem Tag toll war, kann am nächsten Tag total schlecht sein. Ja? Und dann muss man halt auch kennen und Kommunikation und halt sich trauen zu sagen, hey, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an oder wir brauchen vielleicht einen Gleitgeber, heute kann ich mich nicht so gut fallen lassen oder halt auch einfach, ich habe keinen Bock drauf und nicht die Migräne vorschieben, ja, weil es gibt auch genauso viele Männer, die keine Lust auf Sex haben, also das heißt ja immer irgendwie, die Frau redet sich da raus, ne? Aber ich mache hier auch Paartherapie, ich habe oft, dass der Mann das Thema ist. Ja, wo der keinen Bock mehr hat, wo der keinen hochkriegt, weil der Stress hat oder so. Ja, jetzt sehr plakativ gesagt, ne? Oder wo einfach dieses Interesse aneinander ein bisschen aus dem Sand gegangen ist. Ne?
Was empfiehlst du oder Menschen, wo man sagt, okay, genau dann, und ich glaube, da holst du jetzt ganz viele ab, die schon lange in einer Beziehung sind. Du hast jetzt das Thema Paartherapie, musst du jetzt kurz nachfragen, weil mich das einfach auch interessiert. Alleine schon das Paartherapie, das ist ja für viele auch schon so schwierig, dass man sagt, man macht das. Warum ist das so? Und was kannst du jetzt wirklich Menschen empfehlen, die wirklich strugglen und einfach, weißt du, ich glaube, wenn du dann einmal anfängst, reicht es nicht mehr oder ist es noch gut genug, dann ist es eh schon schwierig.
Also als erster Tipp überhaupt, was ihr alle sofort tun könnt, ist rumschmusen. Also da bin ich absolut bei dir. Also das Rumknutschen 7 Sekunden ist mega viel, weil dann werden nämlich diese ganzen Hormone ausgeschüttet. Ja, vorher ist halt nichts. Das muss man einfach so sagen, das ist nett, dass man sich ja Bussi gibt, wenn man rausgeht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dieser Klassiker so, ja, da passiert nichts.
Also mein Sorge, es kehrt mehr geschmust, der ist gut. 7 Sekunden lang am besten.
Also das ist wirklich ein Thema, also da kann man sich festhalten. Und was jetzt darum geht, ob man sich Unterstützung holt, jetzt ganz egal, ob es im Therapiesetting ist, in einem Coaching, ob man einfach vielleicht Bücher zu dem Thema liest, das ist jetzt wurscht, was man da tut, ist halt, sobald einer drunter leidet, hat man ein Problem. Solange keiner leidet, hat man kein Problem. Ja? Also nur weil du vielleicht findest, dass der andere langweiligen Sex hat, hat er noch keinen langweiligen Sex, wenn es ihm gefällt. Mhm. Ja, und das ist etwas, was für mich so das größte Learning war in der Tätigkeit hat, ist, dass Sexualität so unterschiedlich ist, wie wir Menschen sind. Und dass sich die halt weiterentwickelt, auch im Alter. Also das, was du mit 20 an Sex magst, ist halt nicht das, was du mit 80 magst. Ja? Und das zu akzeptieren und diesen Wandel durchzulaufen und anzunehmen, ist, glaube ich, das, wo man manchmal auch Unterstützung braucht. Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind oder Leute so in Rente gehen, ne, da ist dann oft so ein Umbruch, da haben die Paare sich so ein bisschen auseinandergelebt und die Sexualität ist auch ein bisschen ausgeschlafen. Und dann wieder zueinander zu finden, ist oft nicht so einfach. Und da braucht es halt dann manchmal eine Unterstützung.
Ich habe zum Beispiel dann einen Hard Fact recherchiert und da steht drinnen, dass rund ein Drittel der Frauen in Österreich sagen, dass sie beim Sex nicht regelmäßig Lust empfinden. Mhm. Und viele haben Sex einfach, weil sie glauben, sie müssten oder weil der Partner es so will.
Das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe voll viele Patientinnen, die sagen, ach, da muss man halt durch. Ja? Oder das, ja, dann zwickt es halt mal ein bisschen. Und ich so, da gehen so, na, auf keinen Fall. Also Sex soll nicht wehtun und man soll auch keinen Sex haben, nur weil es dazugehört. Also das ist ja nicht Sinn des Ganzen.
Wie siehst du die Sophia? Sophie, entschuldige, du bist ja noch zarte 25, jetzt sage ich es richtig. Das ist ja das Coole, dass die Frauen heutzutage ja schon sehr mit einer Stimme aufwachsen und das taugt mir auch. Bist du auch schon so eine, die sagt, hey, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock und lass mich rumgelernt, so?
Ja, auf jeden Fall. Aber zu dem Punkt habe ich auch erst kommen müssen. Also ich hatte früher auch Momente, wo ich über meine eigenen Grenzen gegangen bin und wesentlich gespürt habe, dass ich keine Lust habe. Und mir gedacht habe, ich muss da jetzt aber durch. Für die Partnerschaft oder für die Erfahrung. Und deswegen finde ich es so wichtig, was du sagst, weil es ist so viel Druck bei jungen Menschen, sich herumzudaten und dieser Adrenalinkick auch dahinter. Das ist, manche wollen das nicht, da fühlen sich ja nicht wohl. Und bei mir ist es schon so, dass ich mittlerweile sage, aber das braucht so viel Mut in der Situation, dass man sagt, ich will gerade einfach nicht. Und es hat aber auch keinen bestimmten Grund. Es ist keine Migräne oder, also dass man das auch nicht benennen muss, sondern dass es einfach da sein darf.
Mhm. Du hast vollkommen recht. Also das ist, ich weiß, wie das ist, dass man dann einfach sagt, hey, oh, ich will jetzt das oder ich will jetzt das. Und anstatt einfach ehrlich zu sein. Wie war das bei dir, Nina? 51, hast du diese Erfahrung gemacht oder hast du immer schon freie Schnauze? Du hast zuerst erzählt im Vorgespräch, der Papa hat gesagt, er ist nicht mehr da. Liebe Grüße in den Himmel, der wird jetzt runterschauen und wird sagen, hey, mein Dirndl, genau so das macht, was ich gesagt habe. Die Papalatur muss man separat schlagen. Genau, hast du immer schon dieses Selbstvertrauen gehabt, dass du sagst, okay, nein, so nicht und so schon?
Ich glaube, es ist natürlich, mit den Jahren ist das gewachsen, das ist ganz klar, aber ich glaube schon, dass ich, natürlich ist es eine ganz andere, wenn man jetzt sagt, eine andere Qualität waren, ist das jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber klar, weil man sich einfach selber besser kennenlernt, weil man sich weiterentwickelt, weil man sich auch mit wem anderen, für sich selber, mit wem anderen weiterentwickelt und man probiert Dinge und ich denke mir immer, in neugierig bleiben, Sachen probieren und selbst wenn man sagt, okay, das will ich jetzt unbedingt ausprobieren und dann sagt man, nein, tu nicht das. Habe ich mir anders vorgestellt, aber dann war es. Ich sage, okay, nicht mein Fall, aber lass es uns probieren, wie auch immer. Und das macht eigentlich ganz viel aus, denke ich. Und das macht eigentlich viel Spaß. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ich schon immer relativ genau gewusst habe, wie gesagt, damals mit dem Alter oder noch früher, sage ich sicher auf einem anderen Level, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe, glaube ich, schon immer genau gewusst, was ich will und jetzt, was für mich passt und was nicht.
Du hast das Thema Probieren angesprochen. Hast du auch schon Tinder probiert oder Bumble oder Hinge oder Raya vielleicht sogar?
Na, die kenne ich alle nicht, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
Wie war es?
Also, dass man so Leute kennenlernt, noch auf
ganz... Auf also na, so, dass man einfach im echten Leben quasi.
Ganz im echten Leben.
Das glaubt man gar nicht, oder?
Doch, ja, das glaubt man. Schon wichtig.
Das gibt es auch noch, ja. Dass man da oder dort Leute kennenlernt, selbst wenn man nachher vielleicht sagt, shit, das hätte ich mir sparen können. Kann genauso passieren. Aber dann muss ich drüber lachen und denke mir, gut, habe ich mein eingebüht, war ein Versuch wert.
Wie du was ausprobiert. Du,
ja, wurscht, vielleicht hat sich der andere genauso gedacht. Und sie dachte, na, die hätte ich mir sparen können. Das weiß man nie. Und ich denke mir halt immer, ich glaube auch, dass nicht immer alle, wie im normalen Leben oder im nicht-sexuellen Leben, das ist auch nicht immer alle mit allem perfekt kompatibel. Weil jeder hat so seine eigenen Vorlieben und Dinge, die ich halt einfach gern mag. Und der andere, das, wenn das so extrem auseinanderklafft, dass einer jetzt, wie man so landläufig sagt, bin ich ein Blümchensex, bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, weil sonst kriege ich gleich Schimpfe. Und die anderen eher, ich sage jetzt einmal, irgendwo auf ganz andere Masche oder auf eine ganz andere Nummer stehen, dann wird das nicht funktionieren. Das wird der eine unterfordert, der andere überfordert sein. Dann werden beide todunglücklich irgendwo rausgehen aus der Geschichte. Wurscht, ob das jetzt Beziehung ist oder ob das irgendein One-Night-Stand ist. Ich glaube schon, dass man in etwa kompatibel sein sollte oder muss, dass das funktioniert und dann gemeinsam Dinge ausprobieren. Auf welchem Level auch immer das dann ist.
Ausprobieren möchte ich mit euch jetzt nämlich auch ein paar Sachen. Es gibt nämlich so Statements, so Wahrheit oder Quatsch. Also das ist Hochdeutsch. Das ist, wahrscheinlich haben wir da ein bisschen recherchiert, online auch. Deshalb, da ist zum Beispiel, und das ist der Nina, da kommst du jetzt schon wieder ins Spiel, Frauen über 50 haben keinen Sex mehr. Ist offensichtlich, was ich gerade rausgehört habe, voll Scheiß, oder?
Voll Scheiß, um deine Worte zu gebrauchen. Mehr, ja, nein, sicherlich nicht. Ich kenn, ist ganz, ganz wichtig für mich.
Ja, es ist auch voll wichtig. Geil, dass du da sitzt und das sagst. Ich habe nämlich auch eine gute Freundin mittlerweile von mir, die ist ein bisschen älter wie du, die 56, die sagt da, die Kinder machen sich immer Sorgen, keinen fixen Partner. Sie hat gesagt, sie hat das geilste Leben. Sie holt sich immer einen Jungen, dann tobt sie sich da aus. Ja, wieso nicht? Und im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, so, aber wie geil ist das? Weil das ist ja auch wieder so ein Mythos. Ab 50 gibt es keinen Sex mehr. Wir reden dann nochmal über ein paar Jahre drüber. Aber allein schon, dass du sagst, das ist ein Vollscheiß und das bestätigst.
Blödsinn, ja.
Kompletter Blödsinn, okay. Dann ist ein anderes Zitat, der Höhepunkt ist das Ziel. Miriam.
Naja, sagen wir so, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja, wo wir alle besser, schneller, höher, größer sind. Und das Ziel ist halt dieser Höhepunkt und am besten 500 Höhepunkte dahinter. Das Problem ist nur, dass wir gar nicht wissen, was der Höhepunkt ist. Also die ganzen Studien, die unsere Orgasmusfähigkeiten quasi beweisen, wurden nur bei Frauen gemacht, die vaginal einen Orgasmus erleben. Und das ist nicht mal ein Drittel der Frauen, die das quasi durch die klitorale Stimulation haben. Das heißt, all die Daten, die wir in der Medizin haben, sind nicht über uns. Also sind nur über einen Bruchteil der Frauen, die halt null Probleme haben, Sex zu haben. Und daher wissen wir noch gar nicht, was ist denn eigentlich dieser Höhepunkt wirklich. Und das war für mich so, wie ich gesagt habe, super, jetzt habe ich das gelernt und im Endeffekt wissen wir gar nichts drüber. Und über die Jahre habe ich dann wirklich gemerkt, dass jeder das ganz individuell sieht. Also wir können schon biologisch sagen, wann der Höhepunkt stattfindet, aber die Qualität unterscheidet sich. Und jede Frau kann zu jeder Zeit unterschiedliche Orgasmen erleben. Also es gibt welche, die dümpeln da so drum und sind super glücklich, ja, und haben da irgendwie ja 2 Stunden den geilsten Sex gehabt, ohne quasi den klassischen Höhepunkt zu haben. Und dann gibt's andere, die einen nach dem anderen schießen. Ja, also es ist so, ich kann das nicht sagen, es gibt ja so im Tantra ja auch die Möglichkeit, dass du dich auf diesem orgasmischen Level hältst. Ja, und die Frauen, die können durch mentale Gedanken kommen. Und wir haben ja auch Menschen, die kommen, während sie auch Roman lesen. Ja, also wir können ja durch, also unser größtes Sexualorgan ist ja nicht das Genital, sondern unser Gehirn. Also alles, was uns erregt, spielt sich dort ab und unser Genital führt das nur aus. Also um das jetzt sehr banal zu erklären. Und da ist es halt einfach wichtig, irgendwie zu wissen, worauf stehe ich. Ja, und der Rest ist da eigentlich wurscht, ob ich dann den Höhepunkt habe oder nicht. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja jetzt hier 3 Frauen, wir sind, oder 4 Frauen in dem Fall. Ne? Wir sind ja so ein bisschen in der Querschnitt. Aber ich glaube, dass der Höhepunkt wirklich etwas ist, was auch, ich will jetzt nicht sagen die Filmindustrie, aber die halt schon produziert worden ist. Ne? Weil in jedem Film kommst du da in einen Tunnel, dann gibt es das Feuerwerk, da ist so viel Druck drauf. Und ich habe so oft junge Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich kann keinen Orgasmus kriegen. Ich habe noch nie einen Höhepunkt gehabt. Und dann gehst du das mit denen durch und natürlich hatten sie einen. Aber sie haben was anderes erwartet. Was das ist. Ja, und da denkst du dir dann auch, okay, warum wissen wir so wenig? Und warum wird das so wenig erklärt, dass das so unterschiedlich ist? Ja,
ich habe das nicht gewusst, dass es, also natürlich ist es bei jeder Frau anders, aber dass man sagt, okay, 2 Stunden durch, wie geil. Also wenn ich das irgendwie lernen kann, dann bitte her damit.
Was muss ich da lesen? Gibt's viele Kurse für, ja? Wo man das wirklich lernen kann. Man muss sich halt darauf einlassen können. Für mich war das auch etwas, was ich dann durch meine Klienten und Klientinnen und Patienten einfach kennengelernt habe, dass es so Vielfältigkeit gibt, weil man kennt ja immer nur seine eigene Sexualität, ne? Und du kannst ja nicht von dir auf die anderen schließen. Ja, da fängt's ja schon an, wenn du fragst, ja, ich habe Schmerzen beim Sex. Ja, wann? Beim Eindringen, während dem Sex, nachher, in welcher Position? Ja, und wenn du halt dann alle über einen Kamm scherst, sind halt 1000 Gründe dahinter. Na, aber es sollte halt nicht wehtun.
Weißt du, was das Hauptproblem ist, glaube ich, in der heutigen Zeit? Und ich habe letzte Woche, also wenn der Podcast online geht, war es letzte Woche einen Podcast selber aufgenommen, eine Solo-Podcast-Folge über das Thema Vergleichen. Und es ist ein Teufelskreis, in dem wir uns ein bisschen befinden mit Social Media. Zum einen und zum anderen halt auch dieses ganze, dieses Porno-Geschäft. Weil, ich schaue das schon, gell, mir taugt das auch. Aber ich finde es halt schwierig, wenn du immer nur diese perfekten Szenen siehst. Und du hast das gerade beschrieben. Ja. Und deshalb ist es schön von dir zu hören, dass du das auch so erklärt hast jetzt gerade, dass das sowieso, das wissen wir, nicht das echte Leben ist.
Ja, aber bei Pornos sage ich halt immer, weil ich werde immer gefragt, wie erkläre ich denn das jetzt zum Beispiel Kindern oder auch selber, wie gehe ich damit um? Und ich sage halt immer, ihr müsst euch vorstellen, der Porno ist wie der James-Bond-Film. Ja? Nur weil die aus dem Hubschrauber springen, um Skifahren zu gehen oder so, ja. Und ich das geil finde, wenn ich das schaue oder so und das cool finde, ich meine, es gibt Leute, die das machen, ja, was ist ein Bruchteil von der Gesellschaft, dann muss mir das ja keinen Spaß machen in der Realität. Und genauso ist beim Porno, ist vielleicht geil zuzuschauen, aber zu machen ist halt was anderes. Und das eine ist halt der Actionfilm, für den wir quasi zahlen, dass wir uns das anschauen, und das andere ist das wahre Leben. Und das wahre Leben ist halt mehr als die 60 Minuten oder 10 Minuten beim Porno oder 5 Minuten, je nachdem, welche Sache man sich anschaut. Aber da hat sich die Industrie auch verändert. Also es gibt ja inzwischen auch Pornos mit Handlung für Frauen.
Boah, ich konnte stundenlang zuhören, weil das ist so akkurat und du triffst so viele Punkte, die, über die einfach nicht geredet wird. Mhm. Und ich ertappe mich dort selbst die ganze Zeit dabei, dass ich mir denke, ah ja, stimmt. Also man kann immer lernen und ich glaube, das hört nie auf. Ein Learning ist ja auch etwas, da muss ich jetzt leider wieder die fragen, aber das, da habe ich auch an diesem Punkt stehen, Feuchtigkeit ist gleich Erregung. Ja. Weil viele Frauen, glaube ich, haben echt ein Problem damit, feucht zu werden und fühlen sich dann schlecht und schon wieder versagerisch, das haben wir schon wieder beim Thema, wir Frauen haben einfach ein bisschen einen Vogel, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht kriege und dass der andere vielleicht immer nicht taugt. Und ja, wie geht man damit um? Was würdest du solchen Frauen oder diesen Gedanken, wenn man irgendeinen Gedanken fasst, empfehlen?
Also generell müssen wir hier nochmal unterscheiden zwischen Alltagsfeuchtigkeit und Erregungsfeuchtigkeit. Also Alltagsfeuchtigkeit ist schon hormonabhängig. Also wenn ich jetzt Östrogenmangel habe, beziehungsweise zu wenig Schleimhautöstrogen habe, das ist das Estriol, dann kann es schon sein, dass ich im Alltag nicht feucht genug bin und dadurch zum Beispiel Schmerzen entwickle. Das ist im Wechsel zum Beispiel ein Thema. Das hat aber nichts mit der Erregungsfeuchtigkeit zu tun. Die bleibt das ganze Leben lang gleich. Das muss man auch sagen. Da gibt es eigentlich keine Veränderungen. Und das hat sehr viel auch mit Entspannung zu tun. Oder auch mit Angst. Das muss man auch sagen. Das ist immer oft so ein Thema bei Vergewaltigungen, ne, dass dann die Frauen feucht geworden sind. Also wenn wir in eine Angstsituation kommen, wir gehen davon aus, dass das evolutionäre Gründe hat, weil ja Frauen schon immer vergewaltigt worden sind. Also jetzt ist ja jetzt erst seit ein paar Jahrzehnten, dass wir Frauenrechte haben, ne? Dass sich das entwickelt hat und dass man das dann leichter überlebt hat. Und da wird das dann oft auch falsch missverstanden oder so, ne? Dass eine Frau jetzt feucht ist. Aber sonst ist es so, kommt die Feuchtigkeit bei Entspannung. Das kann man zum Beispiel selber einfach mal überprüfen. Wenn man voll gut geschlafen hat und morgens aufwacht, dann ist man oft feucht. Mhm. Ja, und es gibt auch Frauen, die zum Beispiel, wenn sie sich dann entspannen, im Schlaf Orgasmus kriegen und darauf aufwachen. Ja, also das spricht mir immer wieder Frauen.
Ich habe das letztens leider nicht. Nicht, ich habe das schon mal. Ich hab das
im gerade Schlaf?
Ja. Mhm. Und dann wachst du auf und denkst, was ist jetzt los? Halt das, Bauer. Irgendwie geil. Schade eigentlich.
Hast du Stress abgebaut?
Wahrscheinlich, ja, danke.
Machen Männer regelmäßig.
Ja? Stimmt, hast du recht, ja.
Ja, ist so.
Die Miriam taugt mir, die Nina lacht. Da kommt man stundenlang zu auch. Ja, da lernst du auch noch was, oder?
Sicher, du, man lernt nie aus.
Mein Gott, ist mir taugt das.
Ich lerne es dann aus, wenn ich mich nicht mehr rühren kann. Dann ist es soweit. Dann,
stimmt.
Aber ansonsten bis dahin.
Also zusammenfassend einmal zu sagen, du hast das Thema Schmerzen auch angesprochen. Mhm. Und es ist ja auch ein Phänomen, dass jede 10. Frau regelmäßig Schmerzen hat beim Sex. Das habe ich so recherchiert und da nicht gesagt. Und du hast es kurz angesprochen, man darf das äußern. Man du siehst so, die Sophie hat es auch gesagt, dass sie einfach auch so weit ist mittlerweile, zum Glück mit Mitte 20, dass sie sagt, hey, mir tut was weh, ich mag das jetzt nicht, ich will das nicht, Punkt aus, passt, und das auch nicht ausführen muss.
Besonders hat das ja oft einen Grund, warum es weh tut. Also normalerweise sollte es nicht wehtun. Und wenn es beim Sex weh tut, gibt es da sehr, sehr viele Gründe. Es kann sein, dass du zum Beispiel einfach mit dem Darm gerade Probleme hast und da empfindlich bist. Ne? Also die Scheide endet ja, am Ende ist die Gebärmutter, ne? Und das Ganze ist in so einem Sack und drumherum ist der Darm, ja. Oder es kann sein, dass du gerade Eisprung hast oder vielleicht bist du von Endometriose betroffen und hast da Verwachsungen oder eine Zyste. Aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel Myome hast oder Polypen. Also es gibt ja verschiedene Veränderungen, die das hervorrufen können. Oder es kann auch sein, dass du Veränderungen an der Vulva hast oder zum Beispiel nach Entbindungen Narben hast oder nach irgendwelchen Erkrankungen. Und das gehört gynäkologisch abgeklärt. Also da kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr neu aufgetretene Schmerzen habt, dann geht bitte zum Gynäkologen. Also das ist so, so wichtig, dass man sich da einfach die Hilfe holt. Ja,
ja, ich glaube, das ist einfach etwas, wo man, das ist so traurig, dass man sich einfach ein bisschen schamt. Ja, wenn das irgendwie nicht funktioniert, dass man eher nicht den Weg wählt, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen zu gehen, geschweige denn mit irgendwen zu sprechen und dann das einfach durchzieht. Und ich glaube, das muss die Quintessenz sein, dass man das auf keinen Fall macht.
Ja, und ich glaube, da möchte ich wirklich nur aufrufen, also traut's euch, ja, geht's hin, geht's so dem Fachperson eures Vertrauens und spricht es an, weil das ist etwas, was häufig übersehen wird. Also ich habe sehr oft so Zweitmeinungen, wo dann Frauen kommen, irgendwie, die haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und dann liegt da halt einfach ein organischer Grund dahinter. Ja? Also ein Klassiker, ich hatte eine Klientin, das wird mich nie, werde ich nie vergessen, die war wegen Vaginismus, wurde die zu mir geschickt. Also für die, die das nicht kennen, das ist die Unfähigkeit, penetriert zu werden. Aha. Und das kann psychische Ursachen haben, aber halt auch körperliche. Und die hatte 12 Jahre Psychotherapie hinter sich. Mhm. Ja? Dann war sie bei mir und keiner hatte die adäquat untersucht gehabt. Und die hatte ein Scheidenseptum. Einfach eine Wand in der Scheide, das wurde operiert und er konnte schmerzfrei Sex haben. Ja, das können halt auch so banale Sachen sein. Und da ist es halt natürlich auch von unserer Sicht als Arzt total schwer, die Untersuchung zu machen, wenn es der Person wehtut, weil du willst sie ja nicht verletzen. Ne? Und oft ist das super schambehaftet. Und es ist sowieso auch für jemanden, der da unten keine Probleme mit seinem Intimbereich hat, voll schwer auf den Gynstuhl zu gehen. Ja, und sich da hinzusetzen, die Beine breit zu machen. Und dann sitzt du da nackig, ja, und eine andere kommt und du siehst die Instrumente und du denkst, Alter, wie soll denn das da reinpassen, ja? Das ist doch so, ich denke das jedes Mal, ja, und ich habe jetzt schon 2 Kinder. Also es ist so, wo ich denke so, und ich will gar nicht wissen, und das ist mein Job, ja, also ich mache das jeden Tag. Und trotzdem denke ich, dass wenn ich selber zur Vorsorge gehe, ja, also, ne, und wenn du dann davor sitzt, dieses Vertrauen zu haben, dass da jemand nachschauen kann, und dann wird sowas natürlich leicht übersehen, ne, und deswegen traut's euch. Und hier ist es so wichtig, dass man selbst weiß, wie man da unten aussieht. Und da will ich wirklich einfach, was du am Anfang gesagt hast, dieses sich selbst kennenlernen, nimmt's zur Spiegel, schaut's hin. Ich habe zum Beispiel in der Gynpraxis eine Kamera an meinem Gynstuhl dran, und die Frauen sehen sich selber bei der Untersuchung. Also wir besprechen das Genital, wir schauen uns das gemeinsam an, geil, die sehen die Scheide. Ja. Und ich finde das so selbstermächtigend, ich finde das so wichtig, ja, dass wir einfach wissen, wie wir da unten aussehen, weil es zeigt uns ja keiner. Und wie soll ich da merken, dass es dort zu Veränderungen gekommen ist, wenn ich es mir nie angeschaut habe? Stell dir vor, du hast jetzt auf einmal Schmerzen dort, ja? Und du hast dich da unten nie angeschaut.
Ich weiß ja nicht, wo ich suche.
Ja, so, genau. Und dann fällt dir auch nicht auf, wenn da ein Fehler ist, ja? Also, ihr müsst es euch anschauen.
Ja, und es ist so banal und doch so schwer, weil uns irgendwie, ich weiß nicht, was uns früher suggeriert worden ist, ich will das Wort schmutzig ja nicht sagen, weil es ist ja nicht, aber irgendwie, das ist mir jetzt das Erste, was man kennen ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Sophie, du bist ja doch nochmal um 15 Jahre jünger, 16 Jahre jünger wie ich. Bist du auch so groß geworden, obwohl ja jetzt die Generation nochmal andere ist?
Oh ja, auf jeden Fall schon. Also ich glaube, bei Männern ist es schon nochmal enttabuisiert, zu masturbieren zum Beispiel. Und in meinem, ich unterhalte mich gerne über das Thema, deswegen bin ich auch heute da.
Das ist gut.
und in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ist es auch so, dass Frauen sich schämen, sich dreckig fühlen, oder, ja, dreckig ist vielleicht nicht das Richtige.
Ja, aber schmutzig schon. So ein bisschen ist irgendwie gesagt worden. Ich konnte
Scham,
das
nicht, ja. Schambehaftet einfach, so viel Unsicherheit auch dahinter, und es ist so schade, weil ich glaube, es gibt viele, die noch nie mit einem Spiegel irgendwie.
Ich habe das nicht gemacht, du?
Ja.
Hast du gemacht?
Ja, aber auch nur, weil ich mich darüber informiert habe. Okay. Davor nicht.
Und weißt du, was du heute so Abend tust, oder?
Ja, ich nehme mir heute einen Spiegel aus, einen großen, und dann schauen wir es mal an, du. Und ich hoffe, ihr zu Hause macht das auch.
Aber das ist schade, dass wir unseren eigenen Körper, wir haben fast Angst, unseren eigenen Körper anzuschauen.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich komme da auch nichts hinzufügen. Nina, wie geht's dort dir? Hast du das schon mal gemacht?
Ja.
Die Nina doch.
Ja, erstens einmal, was mich interessiert hat natürlich, und natürlich auch, wenn es dann, was du nach Schwangerschaft, Nähte, sonstiges hast, schaust du rein medizinisch gesehen quasi, schaut man, aber doch schon, weil ich will das schon wissen.
Wie viele Kinder hast du, Nina?
2.
Wissen die, dass du heute da bist?
Ja, ich glaube schon. Es kommt dann, Mama, du bist voll peinlich.
Nein, also ich sage euch jetzt mal, die Mama ist überhaupt nicht peinlich. Und ich finde das auch, schaut mal, wir sitzen dort in der Runde und ich konnte stundenlang, wir können da 5000 Stunden nachreden, weil das so interessant ist. Und ich finde, da können wir auf jeden Fall noch mal eine Folge-Podcast-Folge machen. Wir reden auch noch weiter, es ist noch nicht vorbei. Ich will nur sagen, dass das so ein wichtiges Thema ist. Und da darf sich kein junger Mensch schauen, dass du jetzt da sitzt, sondern ich feiere das. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, ihr seid alle so mutig, weil das ist wirklich was. Es ist, ich bin fast ein bisschen schockiert, ich habe immer große Klappe, aber was das anbelangt, bin ich auch voll ruhig. Weil mir das auch, wir sind so groß geworden. Das ist fast, wir dürfen über das nicht reden, du schaust dich selber nicht an, das ist irgendwie alles ein bisschen unangenehm schon fast. Und das ist, ich schwitze direkt, weil es ist echt, das ist, und das, warum bist du, also das, wie war das bei dir, Nina, wie du groß geworden bist? Es war ja wahrscheinlich ähnlich, wir sind 10 Jahre auseinander.
Genau. Ja, da muss ich aber jetzt nur ganz kurz was ins richtige Licht rücken, ja? Also es auszubringen. Meine Kinder sagen Gott sei Dank nicht, dass ich peinlich bin. Weil wir reden extrem offen und wirklich über alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Das ist für manche, wo sie dann sagen, echt, redest du mit deinen Kindern über sowas? Sage ich, ja, warum nicht? Weil wo sind jetzt, ich meine, ich erkläre ihnen jetzt nicht irgendwelche Details, sonstiges, aber wir reden wirklich über alles. Mhm. Über Erfahrungen und so weiter. Also, und das muss ich wirklich sagen, das schätze ich wahnsinnig, dass wir da so eine gute Beziehung haben miteinander. Genau.
Glaubst du, hast du deshalb die Beziehung, weil du anders groß geworden bist eben, weil das früher anders war? Oder waren deine Eltern damals schon so weit, dass sie gesagt haben, hey, wir reden Tacheles und wir unterstützen die?
Doch schon. Die waren für die Verhältnisse, oder ich sage jetzt, was heißt Verhältnisse, ist falsch gesagt, für die Zeit, ist vielleicht richtiger gesagt, sehr aufgeschlossen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mama sowieso, das ist ja ein bisschen üblicher, Mütter und Töchter, aber ich habe auch mit meinem Papa immer über alles reden können, wirklich über alles. Also das sind zum Teil Sachen, die sind jetzt da nicht podcast-tauglich, wo man wirklich sagt, also wir haben...
Wie cool ist das, ja, muss man sagen.
Das war aber zu der Zeit schon. Und das ist einfach was, wo ich immer mich bemüht habe und gewünscht habe und das irgendwie gehofft habe und alles dran gesetzt habe, dass ich mit meinen Kindern auch so eine Beziehung, generell so eine Beziehung aufbauen kann und habe und dass wir wirklich über alles reden können, eben auch über die ganzen Sexthemen oder wenn irgendwo ein Problem ist oder so, dass sie nicht sagen, hoffentlich erfährt das die Mama nicht, sondern scheiße, jetzt haben wir einen Scheiß gemacht, jetzt rufen wir die Mama, die hilft uns. Mhm. Also so, und das funktioniert, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, funktioniert wirklich super, super gut und für das bin ich unendlich dankbar.
Und du kannst sehr stolz sein. Ich würde sagen, du bist der geile Alte, weil das sage ich immer so und ich bezeichne mich selber auch so. Aber das kannst du wirklich annehmen, weil das ist, leider Gottes, man hat es heute wieder gesehen, also ich glaube, ich bin ein weltoffener Mensch, aber ich habe ganz viele Sachen, was die Mira mal anspricht, gar nicht so am Schirm. Und deshalb finde ich das super, dass du das eben so praktizierst. Ich glaube, da können sich viele Mütter, die jetzt zusehen, und ich habe ganz, ganz viele Mamis, das habe ich jetzt mitgekriegt nach meiner Kinderpodcast-Folge Wunsch oder Ziel, die Mütter schon sind. Und ich glaube, da kann man ja einfach dieses Tabu vielleicht brechen und sagen, hey, so ist, ich kann mich ja gar nicht erinnern, dass ich jemals aufklärt worden bin, so ganz klassisch, außer halt in der Schule, und viel schnappt man halt so auf, aber ja, wie gesagt, das kommt ja nicht von irgendwo her, dass man so dieses Gefühl hat in sich. Gibt es etwas, Miriam, die Frage geht jetzt an dich, was du jetzt sagst, ich habe da so eine Frage, so, das ist ein Klischee, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, aber ich glaube trotzdem, vielleicht kannst du nicht jetzt, was würdest du deinem jüngeren Ich schreiben, weil du bist ja jetzt du auch Nina, also die Frage kann ich streichen, weil es steht im Leben und ich weiß, ich habe es immer schon, aber vielleicht auch für uns zwei jetzt wieder, für die Sophie und mich, etwas, was ihr uns raten könnt, was ihr vielleicht... was man immer ändern kann oder, ich weiß nicht, den ultimativen Tipp oder eure Erfahrung, die jetzt da teilen, nicht nur mit uns zwar, sondern auch mit allen, die jetzt zusehen und zuhören.
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich darüber kommunizieren und jeder kann mal über, also vielleicht hole ich nochmal aus, wir haben alle eine Sexualgeschichte, ja, und die beginnt halt im Mutterleib schon, also Kinder im Mutterleib berühren sich ja schon und später ist es ja so, dass dann oft gesagt wird, fass dich nicht an, ja, gerade dem Mädchen, ja, berühre dich dort nicht. Wir wissen aber, bei den Jungs sind wir viel toleranter, ja, die müssen ja ihren Schniedel da auch anfassen, um auf Toilette zu gehen, ja, bei dem Mädchen heißt es irgendwie, das größte der Gefühle ist noch, wisch von vorn nach hinten ab, so, und mehr wird darüber nicht gesprochen. Die Frauen wissen nicht, welche Intimhygiene sie wie dort anwenden sollen. Die Mütter sind überfordert, dass sie das richtig, also diese Hygiene dort machen. Und wir wissen aber auch, dass wenn wir die Kinder dort berühren, also wir haben in unserem Gehirn etwas, das nennt sich Neuroplastizität, das heißt, wir können immer was lernen. Immer. Und je öfter wir an der Stelle berührt werden, umso mehr Nervenverbindungen werden gemacht. Und irgendwann wird das zu einer Autobahn. Und wenn ich natürlich früher schon als Kind dort häufiger berührt worden bin, jetzt im Rahmen von Eincremen zum Beispiel oder Windelpflege, dann habe ich dort natürlich mehr Neuroplastizität. Da rede ich jetzt nicht über Penetration, ich spreche nur außen im Hautbereich. Ne?
Also ich glaube, da müssen wir das müssen wir so klarstellen, genau. Weil ne? Du kennst also die genau. Leute, die warten ja nur darauf, genau. Dass du irgendwas sagst, ja. Sondern bist genau. Du vor allem pädophil.
Nein, deswegen sage ich jetzt nochmal, also hier geht es überhaupt nicht um Sexualität, hier geht es um reine, früher hat man gesagt Brutpflege, also so einfach nur normale Körperhygiene, dass man den Kindern das erklärt, dass das okay ist. Mhm. Oder dass es ganz normal ist, dass Kinder sich selbst entdecken. Ja, die Jungs sollen ja mit ihrem Penis spielen, damit quasi die Vorhautverwachsungen sich von alleine lösen. Bei Frauen gibt es das auch. Wusstest du, dass es Urologen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, die Vorhaut von Frauen zu lösen, weil die Schmerzen beim Sex haben aufgrund von den Verwachsungen? Na? Ich sage jetzt nicht, man soll irgendwie ein vierjähriges Kind masturbieren lassen oder so. Darum geht es nicht. Ne? Das kann jeder für sich irgendwie selbst entscheiden. Aber es geht darum, dass wir ganz sensibel darauf sind und wenn ein Kind Interesse hat, sich zu erkunden, zu sagen, in welchem Setting das okay ist. Und das ist natürlich nicht okay ist, wenn man unterwegs ist oder so. Das sagt man den Jungs ja auch, die sollen jetzt nicht da an ihrem Spazierum spielen, ja, oder an ihrem Penis in dem Fall.
Aber jetzt warte, wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter kommt und ich weiß, da gibt es sehr viele Mädels da draußen, wann ist da der richtige Zeitpunkt? Das ist halt super schwierig, weil ich weiß nicht, ist es 12, ist es 13, ist es 9, ist es 8?
Du meinst so von dem Alter
her. Also du siehst mit 4, okay, ist ein bisschen übertrieben.
Das ist so das Alter, wo die dann checken, der eine hat einen Penis, der andere hat eine Vulva. Ja, dann kommen die Kinder an und die sehen dich ja nackig und da fängt es übrigens an, weil ich vorhin gesagt habe, die Familienanamnese. Ihr könnt mal überlegen, ob ihr eure Eltern überhaupt nackt gesehen habt. Wie das war, wurde bei euch die Badezimmertür zugeschlossen. Mhm. Wenn es mir nie vorgelebt worden ist, was normal ist, dass ich mich wohlfühlen kann in meinem Körper, dann denke ich ja, meine Mutter hat immer sich verkleidet oder versteckt im Bademantel, dass ich sie nicht nackt sehe, dann ist es vielleicht nicht okay, dass ich nackt bin. Ja, also du setzt
ich glaube,
ja
da ist ein schmaler Grad, was ist richtig und was ist falsch und wer dir dann auch gegenübersteht,
genau,
glaube ich.
Es geht jetzt nur um die Kernfamilie. Mhm. Also ob du deine Eltern, hast du die sich mal küssen sehen? Ja? Sex vor Kindern, da kein ist Tabu. Ja? Also, darüber reden wir nicht. Ne? Sondern es geht nur um normale Alltagsberührungen. Ne? Wurden die Partner sich liebevoll angefasst? Ne? Was wurde mir vorgelebt? Was ist normal an Liebe einfach. Wisst ihr, wie ich das meine? Also jetzt überhaupt nichts Richtung Sexualität. Ja, weil das ist natürlich etwas, was ich finde generell, das zwischen den Eltern und den Kindern, die sollen das gar nicht mitkriegen. Ja, das ist ein Generationenverstoß. Ich finde, da gehört eine Grenze gezogen. Natürlich passiert es mal, dass vielleicht ein Kind reinkommt, ja. Braucht man jetzt, ne? Aber das ist ja trotzdem also was anderes, als wenn ich die Tür offen habe und die kriegen alles mit oder so, ne? Also das ist natürlich klar. Also was ich glaube wichtig ist, dass wir dort ein Bewusstsein dafür schaffen und dass wir keine Angst haben, darüber zu sprechen. Weißt du, was ich meine? Also dass wir, wenn die Kinder uns darauf ansprechen und sagen, hey, was ist denn das? Ne? Oder meine Erfahrung ist, oft fragen Kinder, wie entstehen denn Babys? Ja, und wenn du denen sagst, ja, da wird eine Eizelle mit einem Samen befruchtet, ja, und die Eizelle kommt von der Frau und der Samen vom Mann, dann reicht denen das schon. Die wollen überhaupt nicht das wissen, was du in deinem Kopf hast.
Aber Miriam, was ist jetzt zum Beispiel, das haben wir jetzt oft, wir haben so eine Runde, wo wir uns immer wieder treffen und jetzt ist gerade das Thema, die Jungs und Mädels sind im Kindergarten, fangen jetzt in die Schule zu gehen an und jetzt machen so Doktorspiele. Beziehungsweise sie verstecken sie irgendwo im Kindergarten hinterm Busch und dann sind die Hosen unten und dann schauen sie sich gegenseitig an. Mütter sind alert, das ist ein Mother Alert.
Angst.
Ja, genau. Was würdest du jetzt, weil es ist schon, glaube ich, etwas, wo jetzt, wenn sie jetzt zuhört, viele sagen, ah ja, danke, dass du das fragst. Ich bin voll stolz, dass es mir gar nicht gefallen ist. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das auch gemacht übrigens mit meinem Nachbar. Ja, jetzt wissen es alle. Ich habe mich aber damals auch schlecht gefühlt. Die Mama ist einer gekommen, blöderweise. nicht unsere, also die vom Nachbar. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Aber was sagt man da denn die Kinder?
Also das Wichtigste ist hier wirklich diese Prävention, Benennen der Genitalien. Die müssen wissen, was das ist, weil es ist ein Unterschied, wurde ich an meiner Vulva berührt oder in meiner Vagina. Ja, es ist ein ganz großer Unterschied. Also so oder so, wenn ich nicht berührt werden möchte. Also es beginnt erstmal daran, dass man den Kindern ihre Grenzen wahren muss. Und damit fangen wir Eltern an. Ja, greife ich einem Kind ab und wische dem das Gesicht, ohne es zu fragen. Dann habe ich ja schon die Grenze übertreten. Also wir reden jetzt hier über einen Punkt, der so weit weg ist. Das beginnt ja schon viel früher. Wie oft überschreiten wir eigentlich die Grenze von unserem Gegenüber ungefragt?
Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn das Kind heimkommt und sagt, wir haben da Sophia, ich sage jetzt irgendwas, ein Stabal in die Mumu gesteckt. Das habe ich nämlich gehört.
Ja,
so, was
genau
sage ich da mein kleines Kind?
Da muss man halt genau klären, was ist überhaupt die Mumu für die? Ja, also ich habe das ganz oft gehabt, dass ich habe ja auch eine Sexualpädagogik-Ausbildung gemacht, eine Aufklärung in Schulen, ne? Und dann kommen dann die Leute, sagen, jetzt hatten die irgendwie Sex gehabt, erzählen die Kinder, und dann fragst du die, was das ist, und dann war es Schmusen. Die haben sich geküsst, aber für die war das da schon. Ne? Also wichtig ist da nachzufragen, aber ganz wertfrei, um sich dann Hilfe zu holen. Es gibt dafür spezielles Personal, Sexualpädagogen, wo man mit dem Kind hingehen muss. Keiner muss das als Eltern machen, wenn solche Situationen auftauchen. Und die gibt es, und die Schulen bieten das ja auch an.
Also, wenn es jetzt ein Kindergarten ist, ja, ist noch keine Schule.
Das auch.
Ja, aber du gehst doch nicht als Mama, ich, sie geht jetzt nur von mir aus. Wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich weiß, das ist jetzt gerade das Thema, dann sage ich jetzt auch nicht, Kind, wir gehen jetzt zum Sexual. Also,
nein,
aber es wäre meine, wo man denkt so.
Das kann man dann im Kindergarten besprechen zum Beispiel.
Mit der Kindergartenpädagogin?
Genau, kann man sagen, hey, bei uns ist das gerade ein Thema. Ja? Ist es schon bei euch auch, Genitalien sind immer ein Thema. Also auch im Kindergarten schon. Da brauchen wir genauso wie Fäkalien. Darüber wird einfach gesprochen. Ja. Das ist super spannend für die Kinder. Ja, da kommt ja was raus, da kann man was reinstecken. Das ist für die nur eine Körperöffnung. Wie das Ohr. Ja,
aber was sagen wir denen dann? Was sagst du dann, wenn der jetzt reinkommt und sagt, wir haben das heute wieder gemacht mit der Annika?
Ja, dann ist es halt, und da ist es halt wichtig, und deswegen sage ich, Fachpersonal zu holen, weil dann macht es Sinn, im Kindergarten quasi so eine Schulung zu machen mit allen Kindern, ohne diese Kinder, die das ausprobiert haben, quasi zu stigmatisieren oder zu sexualisieren oder was auch immer. Und dann das gemeinsam zu erklären und diese Rahmen vorzugeben, dass das vielleicht jetzt noch zu früh ist oder dass das vielleicht etwas ist, was man später macht. Ja? Was ich vielleicht hier nochmal als Beruhigung für alle Mütter zu geben. Euer Kind kann da keine Infektion kriegen, weil das ist ganz wichtig. Die Gebärmutter ist noch gar nicht richtig. Also die ist zwar angelegt, aber die ist zu. Da ist keine Verbindung zum Bauchraum, wie jetzt bei uns erwachsenen Frauen. Ne? Wenn wir Sex haben mit irgendjemandem, können wir uns Keime in den Bauchraum holen. Das ist bei nicht pubertierenden Kindern nicht so. Das heißt, man braucht da jetzt keinen Panik kriegen, dass das Kind irgendwelche Krankheiten oder Infektionen im Bauchraum kriegt, ne, wie wir jetzt.
Aber ich muss jetzt trotzdem mal fragen,
bitte.
Nicht jeder hat die Möglichkeit, will auch zur Kindergartenpädagogin gehen und sagen, ich will jetzt einen Pädagogen haben oder irgendwen, der was mir aufklärt. Wenn ich jetzt mit meinem Kind alleine zu Hause bin und ich sage, hey, lieber Florian, was sage ich der Person? Vielleicht abschließend noch, wie geht man aus Mama direkt mit dem Kind um und nicht, dass man gleich ein Dobo-Wabuho macht, was natürlich cool wäre, wenn man gleich aufklärt, aber nicht jeder will das.
Genau, also erstmal ist die Empfehlung, dass man das wertfrei nimmt, also dass man es nicht bewertet, dass man auf keinen Fall sagt, mal, du hast jetzt was ganz Schlimmes getan, dass du dich anfasst. Ja, also erstmal 30 Sekunden zählen und mal durchatmen, wenn das Kind was erzählt. Also gar nicht erst sofort darauf reagieren, weil diese Reaktion macht dann schon was mit dem Kind. Und dann besprechen, welche Situationen wären denn okay, wenn das Kind sich selbst erkunden möchte. Zum Beispiel im Bett, nach dem Baden, zu Hause. Ja? Welches Setting ist denn für dich als Eltern okay, dass das Kind sich vielleicht kennenlernt? Ja? Also so würde ich sagen. Oder so empfehlen wir es auch. Und das andere ist, es gibt ganz, ganz tolle Kinderbücher zu dem Thema. Ja? Also ich kann gerne eine Liste euch schicken und ihr könnt in die Shownotes tun.
Voll
oder
gern.
So, ja? Also da gibt es wirklich, und es gibt auch eine Kollegin, die hat da ein Buch geschrieben, wo genau solche Fragen beantwortet werden. Also ich schicke euch einfach eine Liste rüber, weil sprengt hier den Rahmen. Aber da gibt es inzwischen so viel Material, wo du dich halt selber nicht als Eltern verrückt machen musst. Ne? Weil ich kenne es ja selber, ich habe ja auch zwei kleine Kinder. Und obwohl ich die Ausbildung habe, war ich dann so, okay, jetzt, was sage ich denen? Ne? Und ich meine, du kannst wahrscheinlich selber berichten, so ein bisschen, wie es bei dir damals war. Oder vielleicht auch nicht, um deine Kinder zu schützen. Aber es ist so eine Sache, da ist man selbst als Fachfrau überfordert, wenn sowas ist.
Also keine schön, Angst. Schön, dass du das so sagst. Bitte unbedingt die Bücher schicken. Die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich möchte jetzt einen Generationensprung machen und einen Alterssprung. Denn es geht vom Kindergarten zu dem älteren, ich sage immer Teenager-Spätlesesemester, nämlich wenn man, und ich glaube, Sophie, hast du das schon mal gehört, wenn man Wechsel ist oder noch auf die Wechseljahr, hat man keinen Sex mehr?
Ja, aber ich glaube, es ist ein Mythos, oder?
Also ein Mythos, würde ich meinen. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, ganz ehrlich.
Man liest halt immer wieder. Ich denke mal so, meine Großeltern, die haben sicher keinen Sex mehr. Ab dem Wechsel geht nichts mehr. Und natürlich, ich habe ja total viele Frauen, die 50 plus sind, habe ich letzte Woche wieder ganz tolle Unterhaltungen gehabt, auch wie es um das Kinderthema gegangen ist, Wunsch oder Ziel, die einfach, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dann das Leben vorbei ist. Und man redet ja und die sagen immer so, für uns ist das schon so, oder?
Ja,
Wechsel ist alt, ist alles vorbei.
Ja, voll. Und ich habe es, glaube ich, vorhin angesprochen. Man glaubt halt, man muss alles erleben und alles reindrücken, dass man alles gemacht hat.
Weil dann ist ja gefühlt vorbei.
Mhm. Weil dann ist alles vorbei. Mir wäre es aber, ich fände es fast ermutigend zu hören, dass es nicht vorbei ist. Und vielleicht fühlt man sich ja noch freier. Ich weiß es nicht. Aber Vielleicht kennt man sich auch noch mal besser.
Und sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen provokativ, wenn ihr jetzt sagt, da fängt es erst richtig an.
Geil! Nicht so provokativ.
Ist sehr provokative Aussage. Nein, ist natürlich jetzt völlig überzeichnet, ganz klar.
Nina, aber bitte stell zu deinen Worten. Ich finde die super.
Ja, nein, aber es ist wichtig, dass man es anspricht. Fängt erst an, ist natürlich jetzt überzeichnet, aber das, ich glaube schon, dass das ganz gut trifft. Also das am Alter festzumachen, an irgendeiner Zahl, die da am Papier steht, das hat ja sowieso im gesamten Leben nur bedingt was zu tun. Klar, dass du mit 50, wie man ausschaust, wie mit 20 und nach zwei Kindern, ja, das wissen wir eh alle. Dass du nicht mehr so leistungsfähig bist, was jetzt den Sport und so weiter, da war es eh umsonst. Das sind Fakten, die kannst du nicht wegdiskutieren. Aber alles, was sich irgendwo im Kopf abspielt und dein, ich sage jetzt einmal, wie du selber bist, wie du dich gibst und wie du lebst, das liegt sehr wohl an dir und da ist das Alter nicht relevant aus meiner Sicht. Und das die Einschränkung hast halt nur im Leistungsbereich irgendwo, wo du sagst, Sport, Sonstiges, ganz klar.
Jetzt weiß ich, dass natürlich viele 50-plus-year-olds bei mir zuhorchen und das freut mich immer sehr, weil es ehrt mich. Und hast du vielleicht, weil du jetzt da sitzt und es mit einer Lässigkeit sagst, einen Tipp, du hast natürlich ein paar Sachen angesprochen, zu akzeptieren, dass der Körper nicht mehr so ist wie mit 20, weil das ist ja auch sowas. Es gibt ja immer nur Social Media, auch für euch und auch für mich, meine Eltern, in meiner Generation und auch noch 70, 80-Jährige schreiben wir. Aber, und da natürlich tendiert man dazu, sagen wir wieder beim Thema Vergleichen, dass man sagt, okay, die schauen alle so gut aus, jetzt kennen wir diese ganzen 60, 70-Jährigen Instagramer, Content-CreatorInnen, die eine Topfigur haben, du denkst dir so, na, Alter, ich schaue jetzt schon nicht so aus wie die.
Genau,
ist es so, aber ich glaube, das ist ja nur ehrlich. Hast du da für die, du bist so geradeaus außer ehrlich, ein paar Worte, die du jetzt vielleicht auch, wo du sagst, okay, du nutzt jetzt deine Stimme und druckst es denen mal richtig ein, auf eine positive Art und Weise?
Ich glaube, das ist grundsätzlich immer sehr gefährlich, weil man ist verleitet, dass man sich natürlich vergleicht, ganz klar. Das tue ich genauso und dann denke ich mir, shit, also wirklich, und ich hadere gerade selber mit gewissen Sachen, weil einfach auch verletzungsbedingt, operationsbedingt und so weiter, einfach ja im Sport zwangsläufig, nicht jetzt, weil ich so faul bin, sondern weil ich halt einfach wirklich einige Pausen machen habe müssen, immer wieder, und das ist ganz klar, je älter du wirst, umso zacher wird es, dass man einfach wieder zurückkommt in Form. Das ist früher, in 3-4 Monaten war ich wieder in alter Form, mittlerweile jetzt richtig zach, und das ist was, wo ich mir dann ab und zu schon denke, scheiße, da hast du dann einen Frust, wirklich, nicht jetzt im total das ganze Leben ist, sondern einfach, wo du dann sagst, na gut, das gewandt mir dich gerne anziehen, shit, passt gerade nicht, gut, nächstes. So, das ist jetzt natürlich die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist das irgendwie trotz alledem, was im Hinterkopf hat, aber trotzdem muss man sagen, okay, man akzeptiert die Ist-Situation, das ist jetzt so, ich kann es jetzt auf die Minuten nicht ändern, ich arbeite an mir, ich arbeite dran, dass ich wieder in die Nähe komme, wo ich sein will, was ich einfach für mich will und nicht für die anderen. Das ist was, weil ich wieder so fit sein will und weil ich wieder so ausschauen will. Und jetzt ist es aktuell nicht und deswegen lasse ich mir meinen Tag nicht versauen und ich lebe das und genieße das und ich versuche einfach alles rundherum. Man hat eh, jeder hat mega viel Arbeit, mega viel Stress, Druck und, Erwartungshaltungen von Firmen, von dort, von da, ist einfach riesengroß. Und dann musst du irgendwo für dich, für den Kopf, irgendwo dann einmal die kleinen Zeiten irgendwo nehmen, wo du sagst so, ich bin jetzt, wie ich bin und ich genieße es gerade, wie ich bin und es taugt mir einfach und es liegt an mir, wie man so schön sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Natürlich gibt es andere Einflüsse von außen, aber das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber grundsätzlich bin ich für mein Mindset verantwortlich. Ich kann mich jetzt zu Tode frustrieren, einsperren und sagen, ja, ich habe jetzt die Kilo mehr, die ich eigentlich nicht haben will und die habe ich nicht gehabt und hin und her und tralala. Das ist die eine Geschichte und kann mich, weiß ich nicht, da irgendwo sagen, ich bin so arm und dieses und jenes. Oder ich kann sagen, gut, das ist jetzt so, positives Mindset, es wird wieder anders und ich genieße es jetzt, wie es ist, mein Leben. Weil ich weiß nie, was morgen ist. Keiner weiß, ob er morgen noch lebt, ob er morgen noch gesund ist, ob er ein Auto zusammenfährt, ob man, keine Ahnung, es weiß keiner. Und drum leben, einfach leben, wirklich und genießen. Das ist so mein Zugang ein bisschen.
Ich habe eine Gänsehaut, weil ich glaube, dass sie da ganz, ganz viel, die zuhören, aber 100 Scheiben abschneiden können. Und ich glaube, da kann jeder auch von uns da sagen, hey, da ertappe ich mich auch. Wetterscheiße, Sommer ist irgendwie im Arsch. Jetzt bei der Ampel hat sich wieder wer aufgeregt, weil ich eben nicht weitergefahren bin, hat gehupt von hinten. Worum geht's eigentlich? Wisst? Und ich glaube, genau, es geht um nichts. Und das Coole ist, wir brauchen nicht Angst haben vom Älterwerden. Wir brauchen es nicht in die Hosen machen, dass mit 50 das Leben vorbei ist. Ich meine, die Nina sitzt da, das blühende Leben, die geht auf, sie sagt, ein Vollschaß, mit 50 geht's los, du musst das Leben leben und seid einfach dankbar. Dankbar für das, was wir haben. Bomb. Nina, das vielleicht kannst du stellvertretend, Sophie, kannst du stellvertretend für deine Generation vielleicht auch noch ein paar Worte finden, ähnlich wie die Nina, wo du sagst, okay, da steht ihr euch vielleicht mit eurem Mindset ein bisschen selbst im Weg und das würdest du dir wünschen, von Mitte 20-Jährigen anders zu denken, das anders anzugehen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass man eben vor allem der Frage, was fühlt sich für mich wirklich gut an, viel Raum gibt, dass sich das dynamisch ändern kann, dass man gerade Selbstzweifel, wo liegen meine Selbstzweifel, wo liegen meine Ängste vielleicht auch, wo fühle ich mich sicher, mit wem fühle ich mich sicher, wo spüre ich einen Druck, wo spüre ich meine Grenzen, und einfach manchmal im Moment sein. Und das ist aber so schwer und da finde ich es auch so wichtig zu sagen, dass man manchmal passieren einfach Dinge und dass man das einfach gehen lässt. Aber ich glaube, das Auseinandersetzen mit einem selbst und so wie du sagst, dass man sich selbst kennt und sich selbst gut spürt, dass das das Wichtigste ist und viel Kommunikation. Und das ist im Endeffekt, also ich glaube, gerade im Dating-Bereich, man will dann irgendwie dieses Funktionieren und Performen, auch mit Social Media jetzt der Vergleich. Ich möchte die Schönste sein, diese ganzen Schönheitsrituale jetzt ganz viel auch mit Botox ist ganz in. Vielleicht fühlt es sich für mich richtig an, vielleicht aber auch nicht. Nur weil es ich nicht habe, heißt nicht, dass ich nicht schön bin. Also dieses Vergleichen auch, aber schon auch artikulieren und mit jemandem das Gegenüber, also dass man sich gut überlegt, wer das Gegenüber ist. Dass man da einen sicheren Raum hat und die eigenen Grenzen anhält und sehr verbal ist. Den Mut hat. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass es auch einfach manchmal okay ist, wenn man keine Lust hat. Und das kann, also dieses Lust und Unlust, also das ist so wirklich, es muss manchmal keinen Grund haben. Und manchmal bin ich nicht feucht und es ist auch okay und es muss auch keinen Grund haben. So.
Darf ich vielleicht da nochmal was zu sagen, weil du wegen 50-Jährigen, also ich habe ja sehr viele Frauen im Wechsel, also als Frauenärztin kannst du dem ja nicht entgehen. Und es ist schon so, dass sich da natürlich auch körperlich was verändert und das muss man nicht hinnehmen und das ist die trockene Scheide und das will ich nur einmal loswerden, weil es nämlich so ist, dass es dort auch Hormonsalbe gibt und die dürfen wir sogar Frauen geben, die schon mal Brustkrebs hatten, also die ist so safe. Ja, und wenn man quasi darunter leidet, dann geht bitte zum Gynäkologen und lasst es euch verschreiben, weil das ist so ein Game Changer. Also die Blasenentzündungen werden auch weniger, worunter viele leiden. Diese Beschwerden mit dem ständigen Harndrang, ne? Und auch die Klitoris hat Östrogenrezeptoren und die schrumpft dann halt, wenn wir nicht genügend Östrogen haben. Und das beschränkt halt auch unsere Lustfähigkeit ein. Ja? Und da will ich schon sagen, also das möchte ich einfach nur mitgeben. Ne? Also auch wenn es meine Erfahrung auch ist, dass ab 50 die Frauen oft viel entspannter sind, was Sexualität angeht, weil auch das Kinderwunschthema weg ist. Du versuchst ja dann ewig nicht schwanger zu werden, dann versuchst du ewig schwanger zu werden. Dann sind die Kinder da, die sind so ein Sexkiller. Ja? Und dann
oder
sind
auch nicht da.
Genau, oder dann, aber dann ist es trotzdem auch oft nochmal eine Erinnerung, weil du den Sex ja dann oft verknüpft hast damit aufgrund vom Kinderwunsch. Mhm. Dann find mal wieder dahin, dass der Sex Spaß macht, aber das ist ein anderes Thema.
Oh, ja.
Und dann mit 50 hast du halt so alles abgeschlossen. Ne? Da ist halt klar, du kriegst kein Kind mehr und es geht jetzt um dich. Und ich erlebe da schon so eine Renaissance bei den Frauen und die fordern das auch ein. Ne? Die, wie gesagt, ich habe einige, wo einfach der Mann nicht mehr so performt, um das jetzt mal plakativ zu sagen, die dann wirklich da sind und sagen, hey, was können wir jetzt tun? So, ne? Und da ist es wirklich, dass man auf die körperlichen Symptome, die muss man nämlich nicht hinnehmen, ne? Sondern da kann man was tun, so wie du gesagt hast, naja, jetzt geht's gerade nicht, zum Beispiel mit dem Gewicht, weil ich gerade operiert worden bin oder so, jo, in einem Jahr kann ich wieder durchstarten, ja, aber gerade bei der sexuellen oder genitalen Gesundheit, da bitte keine Abstriche machen, da kann man voll viel tun, also es ist mir einfach ganz wichtig, weil da so viel Fehlinformation ist und so viele Frauen sagen, da kann ich nichts machen, da kann ich nichts hinnehmen oder da muss ich durch oder so.
Ich glaube, der Satz, da muss ich durch, ist mir hängen geblieben und der Satz, den du gesagt hast, Sophie, mit im Moment sein. Mhm. Ich glaube, das ist was, wir müssen überhaupt nichts durch, wir müssen überhaupt nichts kennen, wir müssen uns für nichts schämen und wir dürfen wir sein, ja. Raum für uns, ja. Und im Moment sein. Weil ich glaube schon, dass, und das haben wir jetzt auch wieder erfahren, wenn wir im Urlaub waren, oder im Urlaub, Vacation in Ibiza, jedes am Handy, mir widert das an. Du kannst nicht einmal mehr feiern gehen, ohne dass nicht jeder Harvey, jede Frau, jede Person, jeder Mensch hat dieses scheiß Handy in der Hand und keiner tanzt mehr. Und das ist ja nichts anderes. Seid einfach im Moment in eurer Partnerschaft. Seid im Moment beim Sex. Seid ehrlich, kommuniziert. Und ich glaube, das ist nicht immer leicht. Das ist gar nicht leicht. Aber eure Erfahrungen zeigen mir, dass wir auf jeden Fall am richtigen Weg sind. Und ich bin so unfassbar dankbar. Wir haben jetzt geredet, eine Stunde genau, dass wir, die ist so schnell vergangen und wir könnten um 8.30 Uhr angefangen, jetzt ist 5.30 Uhr, noch 3 Stunden sprechen. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Folge nochmal machen drauf, weil das einfach total wichtig ist. Ja. Und ich bin so dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir hätten noch viel länger reden können, aber ich glaube, das waren schöne Schlussplädoyers von jeder einzelnen Person, die heute da war. Und ja, ich kann nicht mehr sagen, als wir danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich wieder Feedback schicken, auch Fragen für die nächste Folge, sagen, dass das alles dreimal geile Alte sind, inklusive myself, also viermal. Und ich bin so dankbar an DM, dass sie mir die Chance geben, über sowas zu sprechen. Ich feiere das, mir taugt das. Und ja, danke vor allem für euch. Ihr seid aus Oberösterreich angereist, Sophie, du kommst aus Wien.
Ja.
Ein bisschen ein kürzerer Weg, aber das ist nicht selbstverständlich. Und ja, tausend Dank euch für eure Zeit.
Danke. Ein Schlusswort vielleicht noch: genießen. Das Leben genießen. Dankbar sein für das, was wir haben, dass wir gesund sind und genießen.
Das ist für mich so. Sich selbst einstehen. Das ist mal ganz wichtig.
Ja. Genau.
Und sich kennenlernen.
Schaut das an. Der Spiegel. Den habe ich vergessen. Das Wichtigste. Dieser Spiegel. Shit. Bei meiner super Zusammenfassung, der Spiegel ist wichtig. Und in dem Fall fangen wir jetzt, hör mal auf, holt den Spiegel aus. Und bis bald. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Das war's für heute bei Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, damit du keine neue Episode verpasst. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns bitte jederzeit gern. Jetzt ganz wichtig zum Mitschreiben: bleib gesund, bleib stark und vor allem ganz du selbst. Bis zum nächsten Mal.